Sag mal mit mir. Der Himmel ist offen über mir. Die Engel Gottes steigen auf mich herab und fahren von mir auf. Nicht, weil ich so großartig bin, sondern wegen Jesus. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Halleluja. Jesus sagt im Evangelium, Markus 11 zum Beispiel, dass der Glaube Berge versetzen kann. Überleg dir das mal. Wenn der Glaube Berge versetzt, dann tut er Unmögliches. Und dann greift er in die Naturgesetze ein und biegt die so hin, wie er sie braucht. Das ist eine Sache, das zu hören und dann zu sagen, ja gut, es ist halt einer, der besonders blumig spricht. Aber überleg mal, was Jesus getan hat. Jesus hat es unterstrichen, Jesus hat es bewiesen, dadurch zum Beispiel, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Wie viele Leute kennst du, die Wasser in Wein verwandeln? Und der Witz ist ja noch der, es hat er ja noch nicht einmal selber gemacht. Es steht nicht einmal da, dass Jesus zu dem Wasser gesprochen hätte, werde Wein oder so. Sondern wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat zu den Dienern auf dieser Hochzeit gesagt, macht die Reinigungskrüge voll. Die haben sie voll gemacht. Schöpft. Haben sie geschöpft, gibt es dem Speisemeister. Dann haben sie es dem Speisemeister gegeben. Und er hat festgestellt, das ist guter Wein. Bisher hatten wir schlechten Wein, obwohl wir schon den besten Wein, den wir kriegen konnten, getrunken haben. Aber jetzt haben wir erst richtig super guten Wein. Das Wunder ist passiert, als die Diener gehorsam waren. Jesus saß da im Hintergrund und hat nur Anweisungen gegeben. Das war alles. Das Wunder ist passiert, als die Diener Gott gehorsam waren. Ich sagte, bis zum heutigen Tag ist es so, dass Wunder passieren, wenn die Diener Christi Gott gehorsam sind. Und weißt du was, das kannst du auch. Du kannst auch schlicht und einfach gehorsam sein. Du sagst, ja, wenn ich wüsste, was Jesus will. Du, im Neuen Testament, vor allem wenn du eine Bibel hast, in der die Worte Jesu auf Rot ausgedruckt sind, da siehst du Seite um Seite um Seite, was er gesagt hat. Und daran kannst du dich orientieren, daran kannst du dich halten. Das kannst du tun und dann wird es auch bei dir was. Wie aktivieren wir die speziellen Kräfte des Glaubens, wenn der so besonders ist? Das erste Missverständnis, das wir aufklären müssen, ist, dass wir religiöses Wohlverhalten und das Halten von Geboten mit Glauben verwechseln. Die Konzentration auf Äußerlichkeiten führt dazu, dass du dich unweigerlich mit anderen vergleichen tust. Ich halte die Regeln besser als der, deswegen bin ich besser als der. Es führt zu Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist ein Killer für Glauben. Okay, was macht unseren Glauben wirksam? Was lässt uns Wunder tun? Ich meine, so wie Jesus, der nachts im Sturm auf dem See ging. Der war vollkommen unbeeindruckt von der Nacht. Der hat sich im Dunkeln nicht gefürchtet. Und auch im Sturm hat er sich nicht gefürchtet. Und dass da ein wenig Wind ihm entgegenkam, das war ihm nicht so wichtig. Sondern der ging auf dem See dahin. Er hätte ja, wenn er schon auf den See geht, garantiert auch den Sturm einfach stillen können. Dann hätte es vielleicht bequemer gehabt, ja. Aber das war ihm völlig egal. Leute, das spricht zu uns, dass die Kraft des Glaubens sich auch trägt, wenn der Wind gegen dich ist und wenn es Nacht ist und wenn es stürmt. Und dass es nicht nur für Jesus gilt, dieses Wandeln können auf dem See, in der Dunkelheit, im Sturm. Das hat er bewiesen dadurch, dass er zu Petrus gesagt hat, komm. Und dann ist er nämlich auch auf dem Wasser gelaufen. Wenn Petrus auf dem Wasser lief, durch die Kraft des Glaubens, dann kannst du auch auf deinem Wasser laufen, durch die Kraft des Glaubens. Halleluja. Gut. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt ist folgender. Die Wirksamkeit deines Glaubens wird maßgeblich bestimmt von deinem Bild von Jesus. Weißt du, die meisten, wenn sie krank werden, googeln im Internet nach ihrer Krankheit. Oder sie fragen heutzutage eine künstliche Intelligenz, wie geht's jetzt weiter, was sind die nächsten Symptome und so weiter. Sie schauen auf die Krankheit. Aber du wirst nicht dadurch gesund, dass du auf die Krankheit schaust, sondern auf den Heiler, auf Jesus. Galater Kapitel 3. Ich will von euch wissen, sagt Paulus, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Aus Gesetzeswerken durch Wohlverhalten. Oder weil ihr das Wort Gottes gehört habt und entsprechend gebetet habt und dann habt ihr den Geist empfangen. Und dann sagt er in Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Nicht wirkte, sondern wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? So, Johannes der Täufer, von dem heißt es ausdrücklich in Johannes Kapitel 10, Vers 41, obwohl er der beste von Frauen geborene Mensch war, also ethisch, phänomenal, fantastisch, wunderbar gut. Der hat dich nicht angelogen, der hat dich nicht beklaut, der war super. Aber er hat kein Wunder getan. Er hat Ethik gepredigt. Judas dagegen, den Jesus selber bereits in Johannes Kapitel 6 einen Teufel genannt hat, der hat apostolische Zeichen und Wunder getan. Ist dann vor der Zeit gestorben, aber auf was ich raus will, ist es, dass er einen wirksamen Glauben hatte eine Zeit lang. Merkt ihr da was? Der eine hat Wohlverhalten gehabt und der andere Glauben. Zumindest zeitweise. Amen. Wohlverhalten gefällt Gott natürlich und Menschen und führt zu einem allgemeinen Segen, aber nicht zum Wunder. Gott rettet Sünder, wenn sie an ihn glauben und sich an ihn wenden. Das ist eine ganz fantastische Sache. Jesus ist willig, dich zu segnen ohne Wenn und Aber. Aber glaubst du das auch? In Markus Kapitel 1, Vers 41, da kommt ein Aussätziger, ein Leprakranker zu Jesus und schaut ihn an. Und er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, kannst du mich heilen. In Klammern, aber ich weiß nicht, ob du willst. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Und was macht jetzt Jesus? Jesus greift nicht die Theologie seiner Tage auf. Jesus sagt nicht, ja, wir müssen mal genauer nachschauen, was für eine Sünde du getan hast, denn an irgendwas muss es ja liegen. Macht er nicht. Er sagt nicht, gut, mach einen Termin hier mit Petrus, der gibt dir einen Termin und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal nach, an welcher Sünde es liegt und wir schauen mal in deine Ahnengalerie hinein und dies und das. Wir machen dann eine ellenlange Seelsorgesitzung und wir treiben dir dann den Geist des Aussatzes aus oder irgendwie sowas. Das macht Jesus alles nicht. Sondern was Jesus macht, ist Folgendes. Er streckt seine Hand aus, legt den Mann auf und sagt, ich will. Versetze dich mal in die Lage dieses Leprakranken, eines Ausgestoßenen, eines solchen, den man nicht willkommen geheißen hat, nirgendwo. Ihr kommt jetzt zum heiligen Mann Gottes. Und es ist so eine Sache. Denn der heilige Mann Gottes, der weiß ganz genau, was deine Sünden sind. Und es kann ja sein, dass er diesem Leprakranken seine Sünden auf den Kopf zuspricht und sagt, mit dir wird es nichts, und zwar aus diesen und jenen Gründen. Die haben damals alle gedacht, die Juden, dass Krankheit immer was mit Sünde zu tun hat. Es hätte sein können, dass dieser heilige Mann Jesus jetzt zu ihm sagt, du nein, es ist über dich bestimmt, du fährst ins Verderben mit deiner Krankheit, du bist der Heilung nicht würdig, irgendwie sowas. Jesus hat die Hand ausgestreckt und hat ihn geheilt. Stell dir das mal vor, du hast noch ein paar Haare und jetzt legt dir Jesus die Hände auf deine Haare, du fühlst es auf dem Kopf und plötzlich durchfließt dich die Heilungskraft Gottes. Und du merkst, wie alles gut ist, du merkst, wie dein Körper sich verändert, du merkst, wie die Krankheit weggeht und seit 20 Jahren zum ersten Mal lächelst du. Lass es mal einsinken, das ist das Jesusbild, auf das wir raus wollen. Ein Jesus, der sagt, heute ist der Tag des Heils für dich, heute ist der Himmel offen über dir. Der Himmel war offen über diesen Mann, weil er offen war über Jesus. Cornelius, lass mich auf Cornelius ganz kurz eingehen. Wir finden ihn in Apostelgeschichte Kapitel 10. Cornelius war ein römischer Hauptmann. Er hat aber erkannt, dass der Gott der Israeliten besser ist als Zeus und als Jupiter und als Venus und Aphrodite und so weiter. Er hat gemerkt, das ist eine andere Ethik und die haben einen ganz anderen Glauben hier und überhaupt. Und so hat er sich halt zu dem Gott Israels angeschlossen. Und er hat sich wohlverhalten, er hat gefastet, er hat Almosen gegeben, er hat gebetet. Das sind alles gute Taten, Amen. Aber diese guten Taten haben ihn nicht gerettet. Sondern was ist passiert? Ein Engel Gottes kam zu ihm herein, in seiner Gebetszeit, also es rendiert sich immer wieder mal zu beten, vielleicht kommen dann Engel auch bei dir vorbei. Auf jeden Fall gingen ihm die Augen auf, ein Engel kam im glänzenden Kleid und hat zu ihm gesagt, Cornelius, deine Almosen und deine Gebete sind vor Gott aufgestiegen. Deswegen bist du jetzt gerettet. Hat er nicht gesagt, sondern vielmehr hat er gesagt, deswegen geh jetzt und lass den Simon Petrus holen. Der da und dort wohnt, der wird dir Worte des Lebens erzählen. Und die glaubst du und dann bist du gerettet. Merkt ihr was? Das Wohlverhalten hat ihm nicht das Heil verschafft. Dazu musste einer kommen und musste ihm das Wort Gottes bringen. Glaube entsteht durchs Hören von Gottes Wort. Von jemandem, der selber glaubt. Denn man kann ja auch allen möglichen Quatsch verzapfen. Ja, als Theologe. So manche Theologen haben schon vieles weggelogen. Hat mal einer gesagt und das stimmt bis zum heutigen Tag. Ja. Cornelius ist auf jeden Fall gegangen, hat den Petrus holen lassen und Petrus hat ihm dann das Wort Gottes erzählt. Und als der so mittendrin war beim Predigen, sehr zögerlich, was wollt ihr von mir? Ich bin ein jüdischer Mann und mir ist es nicht erlaubt, bei euch Fremdlingen und so weiter zu sein. Cornelius muss erst erklären, was passiert ist. Ein Engel aus dem Himmel ist bei mir aufgetaucht und hat gesagt, du sollst kommen und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Sagt Petrus, sehr, sehr zögerlich. Und dann erzählt er also, ja, ihr wisst ja, was passiert ist in diesen Tagen. Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und als er das noch gepredigt hat, fällt der Heilige Geist auf diese versammelten Römer. Sie gehen zu Boden unter der Kraft des Geistes. Sie sind betrunken und lallen in Sprachen vor sich hin. Und Petrus sagt, Pfingsten Nummer 2. Es geht denen wie uns am Anfang. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt sind also auch die Heiden Teilhaber des Heils. Und dann hat er sie zögerlich getauft. Er hat gesagt, ja, was können wir jetzt machen? Wir können sie jetzt schlecht nicht taufen. Also sehr zögerlicher Prediger, aber sehr, sehr willige Gläubige und das Wunder ist passiert. Austeilungen des Geistes durch das Wort des Glaubens. Nicht das Wohlverhalten, nicht die Almosen, nicht die Gebete, nicht die guten Taten des Cornelius haben ihn erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern die Kunde des Glaubens. Du kannst so perfekt leben wie ein Pharisäer. Du kannst das Wort Gottes so gut kennen wie Saul von Tarsus. Aber der hat den Geist des Wortes nicht gehabt. Den Geist des Gesetzes. Denn wenn er nämlich den Geist des Gesetzes auch gehabt hätte und nicht nur das Wort, dann wäre er Christ geworden und hätte die Christen nicht bekämpft. So aber hat er sich für besser gehalten als die Christen und hat sie bis aufs Blut bekämpft, bis zur Steinigung bekämpft. Weil er gedacht hat, ich bin besser als die. Er hat gedacht, ich mache alles richtig, ich habe Wohlverhalten vor Gott und es gefällt Gott und dabei war er ein Feind Gottes. Das ist ein Problem. Amen. Deswegen, ich will dir das Wohlverhalten nicht ausreden. Ich will dir nur sagen, dass es die Kräfte des Glaubens nicht freisetzt oder höchstens über Umwege, wie jetzt bei Cornelius. Gott hat gesehen, der tut, was er kann, mehr weiß er nicht. Da schicke ich ihm einen Engel und sage ihm, was er machen soll. Übrigens, das ist auch ein Geheimnis. In der Bibel ist es nie so, dass ein Engel ein Evangelium predigt. Er überbringt Botschaften, aber er predigt nicht das Heil. Kein Engel in der Bibel predigt das Heil. Bis einmal, ganz zum Schluss, wo es dann nach der Entrückung keine Menschen, also keine Christen mehr gibt, da ist ein Engel am Himmel, der das ewige Evangelium verkündigt. Aber ansonsten verkündigt kein Engel das Evangelium, das ist die Aufgabe von Menschen. Deswegen sagt Paulus in Galater 1, wenn ein Engel auftaucht und euch ein Evangelium predigt oder eine Botschaft verkündigt, die abweicht von dem, was wir euch predigen, er sei verflucht. Und weil die wahrscheinlich jetzt ganz verdutzt waren und sich gedacht haben, was sagt denn der Mann, sagt Paulus das noch einmal. Ich sage es noch einmal, wenn ein Engel oder sonst ein Prediger auftaucht und ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus predigt als wir, der sei verflucht. Kannst du deine eigenen Gedanken drüber machen. Amen. Die blutflüssige Frau, letztes Beispiel in dieser Richtung, die war unrein. Sie hat die Gebote nicht gehalten, denn als unreine Person hat sie nicht rausgedurft. Was hat sie für ein Problem? Ihre Periode hat nicht mehr aufgehört, 12 Jahre lang. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wie schwach und wie elend diese Frau gewesen sein muss. Und jetzt hat sie mitbekommen, dass Jesus heilt, Jesus Wunder tut. Und sie denkt sich, hey, ist mir jetzt egal, ich muss den Mann anfassen. Sie hat das richtige Bild von Jesus. Und dann hat sie sich durch die Menge vorgearbeitet. Sie hat das Gebot übertreten, als sie aus der Haustür raus ist und in die Volksmenge gegangen ist. Denn alle, die sie berührt haben, sind jetzt unrein gewesen und konnten nicht mehr vor Gott treten für diesen Tag. Das war ihr egal. Sie hat sich also nicht wohlverhalten, hat sich durchgearbeitet zu Jesus, hat ihn im Glauben angefasst und ist geheilt worden. Jesus sagt sogar zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Lass mal alles mal einsinken. Die Konzentration auf Äußerlichkeiten führt zu Vergleichen mit anderen und zur Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit, das abfällige Reden über andere, lähmt deinen Glauben. Hast du das gehört? Das abfällige Reden über andere ist Selbstgerechtigkeit und lähmt deinen Glauben. Lass uns mal kurz nach Lukas Kapitel 7 schauen. Wir schauen da die Verse 36 bis 50 an, aber ich mag sie mit eigenen Worten. Was passiert ist folgendes. Jesus hat gerade den Jüngling von Nain geheilt. Jesus hat viele wunderbare Dinge getan und Dämonen ausgetrieben aus Leuten. Und dann hat ihn ein Pharisäer eingeladen zum Essen. Und Jesus ging mit. Ein Pharisäer, das waren die, die Wohlverhalten hatten. Ich sage euch, deren Gehsteig war jeden Samstag gefegt. Der Vorgarten, der war gepflegt, da konntest du nichts sagen, da war alles makelloses Auto, geputzt und gewienert. Aber gleichzeitig haben sie auf alle anderen auch runtergeblickt, die nicht so waren wie sie. Und jetzt kommt dieser Jesus und er macht hier also gewaltige Wellen. Und dann lädt dieser Mann, dieser Pharisäer Simon, lädt ihn ein. Er sagt, Rabbi, willst du nicht kommen zum Essen? Und er kommt und sie setzen sich hin und sie fangen an zu essen. Und dann kommt eine Frau, eine Sünderin, eine Prostituierte, eine ehemalige mittlerweile Prostituierte, kommt rein. Und sie sieht, wie kalt die Atmosphäre ist Jesus gegenüber. Und wahrscheinlich ist sie eine von denen, aus denen Jesus gerade Dämonen ausgetrieben hat. Im Gottesdienst vorher, wisst ihr? Möglicherweise war das sogar Maria Magdalena. Wie komme ich drauf? Naja, in Lukas Kapitel 8 werden sofort die Jüngerinnen von Jesus aufgeführt. Und die erste, die erwähnt wird, ist die Maria Magdalena. Und natürlich schreibt der Evangelist nicht hinein, und Maria Magdalena, die ehemalige Sünderin, die kam, wisst ihr, weil das macht sich schlecht. Dann denken die nämlich immer, was sie früher mal gemacht hat. Also die Leute erinnern sich immer an die Sauereien, die du gemacht hast und nicht an deine guten Taten. Hast du das schon gemerkt? Den kleinsten Fehler, den du machst, die vergessen sie nie. Deine ganzen 10.000 guten Taten seitdem oft. Deswegen war Lukas wahrscheinlich so schlau und hat sich gesagt, da schreiben wir nicht Maria Magdalena, da schreiben wir eine Sünderin, eine ehemalige. Denn was macht die jetzt? Die kommt also und geht zu Jesus hin und salbt seine Füße und weint über ihm und küsst seine Füße, nimmt also Anteil an ihm. Sie huldigt ihm. Der heilige Mann Gottes, der hier so schlecht behandelt wird, man hat ihn nicht richtig begrüßt, so begrüßt sie ihn jetzt. Und der Pharisäer Simon, der sagt sich in seinem Herzen, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine Frau das ist. Und Jesus sagt, Simon, ich habe dir was zu sagen. Sag an, Herr. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine hat ihm 500, der andere hat ihm 50 Denare geschuldet. Als sie beide nicht zahlen konnten, hat er beiden das Ganze erlassen. Wer, denkst du, liebt ihn mehr? Ja, ich vermute, er hat sich nicht festgelegt, ich vermute, der, dem er mehr erlassen hat. Und Jesus sagt, da hast du recht. Siehst du diese Frau da? Als ich reinkam, hast du mein Haupt nicht gesalbt. Ihr wisst schon, das hat man gemacht. Wenn du damals als Gast hereingekommen bist, da hat man ein wenig Öl genommen, hat es dir auf die Haare getupft, dass du gut gerochen hast. Es war eine Begrüßungszeremonie. Dann hat man dich geküsst, Bussi links, Bussi rechts. Ne? Und dann hast du dich setzen dürfen und so. Dann hat man dir Wasser gegeben für deine Füße zum Waschen, hat sie von einem Diener waschen lassen. Alle diese Dinge sind Jesus nicht passiert im Haus dieses Mannes. Diese Frau hat es mitbekommen und die hat es jetzt nachgeholt. Und Jesus sagt, siehst du diese Frau, eine große Sünderin, du hast mich nicht begrüßt, du hast mir kein Öl gegeben, hast mich nicht geküsst und so weiter, hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Und die hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen und sie zu salben und überhaupt. Ja? Sie liebt jetzt viel, weil ihr viel vergeben ist. Und du gehst nicht bewusst, wie viel dir vergeben wurde. Du denkst, oh ja, ich bin kein so großer Sünder, deswegen muss ich zum Beispiel dem Mann Gottes gegenüber nicht respektvoll sein. Die Frau hatte Glauben. Und dann sagt Jesus auch noch zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle sagen, wie kommt ihr dazu, der Frau Sünden zu vergeben? Und Jesus sagt dann zu ihr auch noch, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Sie hat in Jesus den Erlöser gesehen, den Heiland gesehen, der in der Lage ist zu heilen, zu befreien und Sünden zu vergeben. Und alle anderen waren sich da nicht so sicher, denn sie hatten Gott nicht so nötig wie diese Frau. Deswegen haben sie ihm auch nicht wirklich irgendwie gehuldigt. Deswegen haben sie ihm nicht nahe gestanden. Für sie war er möglicherweise ein Prophet, für diese Pharisäer. Für diese Frau war er der Erlöser. Was ist Jesus für dich? Die Wirksamkeit deines Glaubens wird maßgeblich von deinem Bild von Jesus beeinflusst. Als Jesus nach Nazareth kam, in seine eigene Heimatstadt und dort gepredigt hat, haben sie alle gesagt, Mann, der kann aber mal richtig gut predigen. Mann, der hat uns richtig mitgenommen. Haben wir richtig bildlich gesehen, was er hier vor uns ausgebreitet hat. Und so gut, mei. Und dann hat er erzählt, er ist also der Messias. Und dann waren sie alle sauer. Was der Zimmermann, der Sohn des Josef, der will der Prophet sein, der will der Messias sein, der will der Heiland der Welt sein. Und dann waren sie sauer auf ihn. Sie haben das nicht in ihm sehen können. Sie haben in ihm nur den Zimmermann sehen können. Und ja, der kann jetzt ganz gut predigen und keiner weiß, wie er das jetzt genau erlangt hat, diese Gabe. Die wissen nichts von den 40 Tagen in der Wüste, von der Prüfung, von allen diesen Dingen. Von seiner Taufe wissen sie alles nichts. Von der Erfüllung mit dem Geist wissen sie alles nichts. Das ist alles woanders passiert. Sie sehen nicht den Mann Gottes in ihm, sondern sie sehen den Nachbarschaftsbuben. Und manche von ihnen werden so sauer, dass sie Jesus nehmen und zum Felsen herunterstoßen wollen, auf den ihre Stadt draufgebaut ist. Sie sehen in Jesus nicht den Messias. Und Jesus sagt, ja, da kann man nichts machen. Kein Prophet ist in seiner Vaterstadt irgendwie was Besonderes oder groß willkommen. So ist es. Und dann ging er weg in die Städte ringsum. Dort haben sie ihn nämlich aufgenommen und angenommen und empfangen. Dort sind Wunder passiert. Und es heißt, und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Du, ich garantiere euch eins. Die Leute, die in Nazareth in der Synagoge saßen, die hatten alle blank geputzte Autos. Die haben alle gefegte Gehsteige gehabt. Der Vorgarten vollkommen makellos. Die haben sich alle höflich begrüßt und so weiter. Du konntest da nichts gegen sie sagen. Haben bei der Steuer nicht betrogen. Haben auch ihre Mitmenschen nicht belogen und so weiter. Die waren ethisch ziemlich gut drauf. Aber sie hatten keinen Glauben. Merkt ihr ein bisschen, was ich raus will? Okay. Ist nur ein Punkt, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt, weil mir immer wieder jede Woche Leute begegnen, die jetzt vielleicht nicht in Persona, aber durch E-Mails und so weiter, die selbstgerecht sind und es nicht merken. Die unterwegs sind wie Saul von Tarsus teilweise in ihrer Häme und Härte, aber kein Gramm Geist des Glaubens haben. Du merkst es nämlich, wenn jemand Glauben hat und wenn nicht. Und wenn jemand selbstgerecht ist. Amen. Andererseits war es so, dass in Kapernaum ein römischer Hauptmann, Matthäus Kapitel 8, Jesus angenommen hat. Er hatte einen Diener, der krank war. Er wollte, dass er geheilt wird. Er ist zu Jesus und hat gesagt, Herr, komm und heil meinen Knecht, der praktisch im Sterben liegt. Und Jesus sagt, ich will kommen. Und dann sagt dieser Mann, oh Herr, du musst gar nicht persönlich kommen. Brauchst du, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Hast du das gehört? Der hat Unwürdigkeitsgefühle. Ganz anders als die Leute in Nazareth. Ganz anders als Saul von Tarsus, bevor er Paulus wurde. Herr, ich bin unwürdig. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn ich hab's erkannt, ich hab was zu sagen in meiner Gruppe und du hast was zu sagen in der Schöpfung. Du bist ein Mann Gottes und du bist ein Mann des Glaubens und wenn du Krankheiten befiehlst und Teufeln befiehlst, dann flitzen die und fahren aus. Sprich nur ein Wort, mir reicht ein Wort von dir, mir reicht ein Wort. Und Jesus dreht sich um und sagt, wahrlich, ich sage euch, nicht in ganz Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Und es war ein Römer, ein Ausländer, der nicht zum Volk Gottes gehört hat. Ja, und dann geh hin, dein Diener ist geheilt. Und zur selben Stunde ist es gut geworden mit dem Mann, mit dem Diener. Er hat Unwürdigkeitsgefühle gehabt und hat trotzdem seine Gebete erhört bekommen. Wenn du Unwürdigkeitsgefühle hast, macht nichts. Nochmal zurück zu dieser Sünderin. Das war eine ehemalige Prostituierte. Und Jesus sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Das bedeutet auf Deutsch, deine Vergangenheit, die bindet dich nicht. Deine Vergangenheit ist jetzt vergessen. Wir sprechen jetzt nicht mehr drüber. Wir vergessen es, wir lassen das in der Vergangenheit. Schau jetzt nach vorne, geh jetzt mit mir, schau nach vorne und es wird gut. Es wird gut, der Himmel ist offen über dir. Die Engel Gottes, die steigen runter auf dich und fahren hinauf von dir. Gott ist willig und in der Lage, deine Gebete zu erhören. Amen. Die Israeliten haben Jesus abgelehnt und haben nichts bekommen. Dieser Mann, dieser Römer, war kein Israelit. Für unsere Begriffe wäre er vielleicht gar kein Christ gewesen zunächst. Aber er wurde dann schnell einer. Und hat ein Wunder bekommen. Ein wunderbares Wunder, preis dem Herrn. Also lass dich von deinen Minderwertigkeitsgefühlen, von deinen Gefühlen, nicht zulänglich zu sein, nicht ablenken. Schau nicht auf deine Unzulänglichkeit, schau auf Jesus und seine Vollkommenheit. Denn du bist in Christus und der Christus kriegt seine Gebete erhört. Und weil du in Christus bist, kriegst du deine Gebete auch erhört. Zieh dir das an. Das ist deine neue Identität, Halleluja, in Christus. Und das ist das Problem manchmal. Ein neuer Christ, der noch nach Welt stinkt, nach Kiff oder nach Tabak oder sonst was oder nach Alkohol oder was auch immer, der wird geheilt an seinem Körper, dass es also eine Art hat. Und einer, der schon seit 20 Jahren Christ ist und treu ist und brav ist, nie was falsch macht, immer alles richtig macht, der bleibt krank. Warum? Naja. Stütz dich nicht auf dein Wohlverhalten, wenn du ins Gebet gehst, sondern auf Jesus und auf seine Vollkommenheit. Amen. Wer ist also Jesus für dich? Wie siehst du Jesus? In Johannes Kapitel 2 sehen wir, wie Maria, die Mutter Jesu, alles richtig macht. Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz auf die Hochzeit von Kana. Vielleicht hat sich bei dir in deinem Leben auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr wirklich getan groß. Es lief alles wunderbar so vor sich hin, es ist so vor sich hingeplätschert, das Leben. Keine großen Dramen, deswegen auch keine großen Gebetserhörungen, aber auch keine großen Begeisterungsstürme oder Gründe zum Feiern in deinem Leben. Über Jahre und Jahrzehnte ist alles mehr oder weniger gleich geblieben. Am Anfang deines Lebens oder am Anfang deines bewussten Gehens mit Gott, da hattest du Erhörungen, da hattest du Wunder, so wie Maria. Ein Engel kam zu ihr, ein leibhaftiger Engel, Gabriel, hat zu ihr gesagt, sie wird die Mutter des Messias sein. Sie wird einen König in die Welt setzen, den König Israels, ach was, den König der Welt. Und sie hat ja gesagt, ich bin die Magd des Herrn, mir widerfahre es nach deinem Wort. Und tatsächlich, sie hat dieses Kind bekommen, ohne einen Mann zu erkennen, ohne mit einem Mann hier Gemeinschaft gehabt zu haben. Und sie weiß es, dieses Kind ist zum König bestimmt. Dieses Kind ist der Messias. Dieses Kind kriegt seine Gebete erhört. Dieses Kind ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist es. Und diese Tatsache hat sie Jahre und Jahrzehnte lang nicht vergessen. Auch als Jesus ihr manches Herzeleid verursacht hat, als er zum Beispiel verschwunden ist als Zwölfjähriger im Tempel, ja, vor der Zeit die Universität besucht hat und 3 Tage weg war, 3 Tage nicht heimkam quasi. Also für Eltern ist es nicht leicht. Aber er hat gehorsam gelernt an dem, was er da erlebt hat und alles. Und es war es auch dann schon. Er war ihnen untertan. Und von da an ist das Leben einfach halt seinen Gang gegangen. Ja? Guten Morgen, guten Abend, nächster Tag. Nichts Besonderes ist passiert. Und jetzt kommen sie nach Kana und jetzt haben sie auf dieser Hochzeit nach einiger Zeit keinen Wein mehr. Und was macht Maria? Maria weiß, wer Jesus ist. Er hat seit Jahren und seit Jahrzehnten nichts mehr groß getan. Er hat noch überhaupt kein Wunder eigentlich getan. Aber sie weiß, er ist der König der Welt, er hat das Ohr Gottes. Deswegen geht sie jetzt zu ihm und sie sagt zu ihm, sie haben keinen Wein. Also Jesus und seine 2, 3 Jünger, die er damals hat, sind auch auf die Hochzeit eingeladen. Und jetzt feiern sie und tanzen und machen und tun und dann plötzlich ist der Wein alle. Und viele Prediger, die würden jetzt sagen, prima, können sie sich nicht mehr besaufen, ist alles gut. Und Jesus sagt auch zunächst zu seiner Mutter, Frau, was geht mich das an? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Mutter, ich bin nicht der König der Welt. Ich kann hier nicht zum Kellermeister sagen, Kellermeister, fahr auf. Ja? Ich bin noch nicht König. Aber das juckt die Maria überhaupt nicht. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das ist übrigens das letzte Wort von Maria in der Bibel. Es ist gut, wenn du das beherzigen tust. Was er sagt, das tut. Richtet also nicht an sie, an die Maria, sondern an ihn, an Jesus. Auf wen deutet sie? Auf Jesus. Ganz klar. Also ich finde es ganz fantastisch. Sie hat nicht vergessen, wer Jesus ist, obwohl sie schon länger nichts mehr mit ihm erlebt hat. Hast du schon länger nichts mehr mit Jesus erlebt, dann vergiss auch du nicht, wer er ist. Und wenn du dann ein Problem hast, und es kann ein Alltagsproblem sein, dann komm zu ihm mit einem Anliegen. Denn wisst ihr, Jesus betet jetzt nicht und es bricht Erweckung aus in dieser Hochzeitsgesellschaft. Die bekehren sich jetzt nicht alle plötzlich. Es ist auch nicht so, dass er der Braut die Schau stiehlt und jetzt plötzlich halt so predigen tut. Und mal ganz ehrlich, wenn Jesus im Haus ist, dann interessiert mich die Braut nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also, aber wir halten mal fest, obwohl Jesus im Hochzeitshaus ist, gibt es trotzdem, sagen wir trotzdem, Probleme. Man möchte denken, ja, wo Jesus jetzt im Haus ist, gibt es keine Probleme mehr. Die hatten doch ein Problem, und zwar Mangel. Und Jesus ist nicht derjenige gewesen, der also der Herr des Hauses war. Die Mutter kommt zu ihm und sagt, ich kenne dich als Problemlöser auf der Arbeit, in der Werkstatt, da bist du also immer der, der die Probleme löst, der mit den schwierigen Kunden redet oder mir Weisheit gibt und mir sagt, was ich zu dem schwierigen Kunden sagen soll. Jetzt musst du dieses Problem lösen. Jesus, mach. Sie schaut ihn treuherzig an, wie nur eine Mutter das tun kann. Voller Glauben. Und dann tut eben Jesus das, was er tut. Er sagt zu den Dienern, füllt die Krüge ab. Und die füllen sie ab. Und zwar nicht nur ein wenig. Jetzt sagt er auch noch was, der ist überhaupt nicht der Chef hier. Und jetzt sagt er, wir sollen hier die Krüge abfüllen. Aber sie machen das. Sie machen das eifrig. Sie füllen sie bis oben an. Gott segnet Diener, die die Krüge bis oben anfüllen und nicht so halbherzig dabei sind. Jetzt schöpft. Haben sie geschöpft. Jetzt bringt es dem Speisemeister. Überlegt einmal die Wahnsinnstat. Die Diener wissen ganz genau, was sie da schöpfen. Wasser. Sie haben das Wasser da reingetan. Aber sie sagen jetzt nicht zu Jesus, was soll das? Willst du uns auf den Arm nehmen oder was? Die brauchen Wein, nicht Wasser. Die haben nicht argumentiert. Die haben nur auf Jesus geblickt und haben dann getan, was er gesagt hat. Mehr kannst du auch nicht tun. Und mehr ist auch von dir nicht verlangt. Du musst keine Wunder tun. Die tut Jesus für dich. Du sollst ihm zuschauen dabei, wie er Wunder für dich tut. Wenn du also krank bist, dann sag nicht, oh, danke Herr, dass du mich geheilt hast oder so, sondern blick auf ihn. Und im Blick auf ihn als Heiler sag dann, danke Herr, dass du mich geheilt hast. Bekenne nicht, in seinen Striemen bin ich geheilt, in seinen Striemen bin ich geheilt, in seinen Striemen bin ich geheilt. Das ist Werke. Das funktioniert nicht. Schau auf Jesus und sag, Herr, du hast damals gesagt, ich will, und hast dem Leprakranken die Hände aufgelegt. Und dann fühl das, dann versetzt dich in diese Situation hinein, dieses Kranken seiner Zeit, und fühl, wie der geheilt wird. Und blick Jesus ins Gesicht. Das stärkt deinen Glauben. Den Geist des Glaubens tanken, dadurch, dass du auf Jesus schaust. Also wenn du überhaupt nichts anderes mitnimmst, ich hoffe, dass du wenigstens das mitnimmst. Denn das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz großer Schlüssel für uns. Man braucht eine gewisse Zeit, bis man da drauf kommt, bis einem das dämmert. Denn, weißt du, es passiert viel zu oft, wenn du jemand bist, der seine ganzen schlechten Angewohnheiten, das Gequalme, das Gesaufe und verschiedene andere Sachen, wenn du die alle abgelegt hast. Es ist wunderbar. Und es könnte sein, dass du dann sagst, ja, ich mache alles richtig. Deswegen habe ich ein gewisses Recht auf Gebetserhörungen. Vergiss es, das ist nicht der Fall. Natürlich gefällt es Jesus, wenn du dich wohlverhältst. Aber was du brauchst und was dir Wunder verschafft und was deine Berge versetzt, ist der Glaube. Und den bekommst du dadurch, dass du auf Jesus schaust. Der Glaube kommt vom Hören von Gottes Wort. Und du hörst Jesus nur, wenn du deine Aufmerksamkeit auf ihn richtest und auf sein Wort. Amen. Also Gott segnet auch deine Alltagsangelegenheiten. Und er hat überreichlich gesegnet. Er hat 700 Liter Wein hergestellt. Ich muss vielleicht noch sagen dazu, du musst schon aufpassen mit Alkohol. Ja? Offensichtlich hat Jesus selber auch Alkohol getrunken, aber das heißt nicht, dass er gesoffen hätte oder so. Ich persönlich halte es so mit Alkohol, dass ich in der Öffentlichkeit überhaupt keinen trinke, egal wo ich eingeladen bin, sondern vielleicht daheim, wenn ich Lust habe, wo mich niemand sieht. Und dann auch nur ein geringes Maß, okay, das mir nicht zu Kopf steigt. Vergiss nicht, der Erste, der in der Bibel Alkohol getrunken hat, das war der Urvater Noah, der zweite Adam quasi, ja, zu dem Gott gesagt hat, seid fruchtbar und mehrt euch und so weiter und so fort. Der war ein Landmann, der hat auch Wein angebaut und dann hat er aus Versehen zu viel wahrscheinlich Federweißer getrunken. Schmeckt wie Saft, geht runter wie Öl. Aber ist gefährlich. Und dann war er so besoffen, dass er unbekleidet in seinem Zelt lag. Das sollte nicht passieren. Also im Alkohol herrscht eine gewisse Zuchtlosigkeit. Du kannst dich auch ganz gewaltig vertun, dadurch, dass du zu viel Alkohol trinkst. Oder denk an Lot, da sind auch die Falschen schwanger geworden. Da müssen wir jetzt nicht vertiefen, müssen wir nicht drauf eingehen, eine sehr unappetitliche Angelegenheit. Aber Alkohol ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits schmeckt es ganz gut und es ist dir auch nicht verboten, aber andererseits musst du den Alkohol beherrschen und dürfst nicht erlauben, dass er dich beherrscht. Zu keiner Zeit. Sag mal jemand Amen. Und wenn die damals in der Bibel Wein getrunken haben, dann war das oft so, dass es nur 25% Wein war und 3/4 Wasser. Denn die haben schon am Morgen Wein getrunken. Aber nur, dass es nach was schmeckt, erstens, und zweitens zum Desinfizieren. Denn das Wasser war damals nicht überall gut. Also es musste alles wissen. Wenn ich jetzt also davon rede, ja, Jesus hat Wasser in Wein gemacht und noch dazu recht viel, dann dürfen wir uns nicht vorstellen, dass die Jünger im Weinkeller saßen und gebechert haben. Das ist nicht der Fall. Okay, sondern sei da vernünftig, auch in diesen Dingen. Du willst einen Kontakt zum Geist Gottes nicht abreißen lassen. Deswegen muss man solche Sachen hinterher schieben. Amen. Unser Schlüssel ist auch jetzt hier, die Diener haben gehorcht und das Wasser zum Speisemeister gebracht. Ohne Widerrede, ohne Diskussion, und das Wunder ist passiert. Und alles war gut. Und ich sage mal, es wird auch alles gut, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du Jesus in dein Haus einlädst. Es heißt nicht, dass dann keine Probleme mehr im Haus sind. Das haben wir ja jetzt gesehen. Aber Jesus hat die Hand drauf. Denn du blickst jetzt nicht mehr auf dich und deine Vollkommenheit oder deine Unwürdigkeit, sondern du schaust auf ihn. Und es inspiriert deinen Glauben. Und du weißt, Gott ist für Sünder gestorben. Und dann wird es schon was. Und wenn du noch nicht auf Jesus schaust und Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bitte einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du des gläubigen Herzens mitgebetet hast, bist auch du jetzt ein Kind Gottes. Gottes Segen. Amen.